Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts In Beziehung mit dir und deinem Körper. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute mit einer Folge, die perfekt zum Jahreswechsel passt. Gerade rund um Silvester, wenn überall von Neuanfang und Detox und Abnehmen und Fit ins neue Jahr die Rede ist, spüren viele Frauen diesen Druck. Druck, endlich konsequent zu sein. Druck, am eigenen Körper etwas zu verändern. Druck, sich vorzunehmen, ab 1.1. wird alles anders. Und diesmal wirklich. Und hinter diesem neuen Jahr, neuer Körper, steckt so viel mehr als nur Essen oder Sport. Es geht um Körperbilder, um Geschichte, um Gesellschaft und um die Frage, wer hat mir eigentlich erzählt, wie ich aussehen muss, um liebenswert zu sein? Genau da steigen wir heute tiefer ein. Wir schauen uns an, wie sich Körperideale über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte verändert haben. Warum Frauenkörper so viel stärker bewertet werden als Männerkörper, was psychologische Effekte wie der Halo-Effekt damit zu tun haben und wie du deinen eigenen Körper weniger als Projekt und mehr als Begleiterin ins neue Jahr mitnehmen kannst. Mach's dir gemütlich und los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast In Beziehung mit dir und deinem Körper. Mein Name ist Jacqueline und ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und kämpfte jahrelang mit einer Essstörung, die ich heute besiegt habe und die mich zu einem bewussteren Umgang mit mir und meinem Körper gebracht hat. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz. Ich öffne dir den Raum für tiefe Reflexion und du bekommst praktische Übungen an die Hand, wie du es schaffst, achtsamer und liebevoller mit dir und deinem Körper umzugehen. Und jetzt geht's los in eine neue Folge. Ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, ich mag die Silvesternacht gar nicht und das schon sehr lang nicht. Als Kind fand ich es immer aufregend, die eine Nacht im Jahr, in der ich lang aufbleiben durfte. Gutes Essen, mit anderen Kindern spielen, Fernsehen und ein großartiges Feuerwerk beobachten. Die erste Erinnerung, die damit zusammenhängt, dass ich vermutlich Silvester nicht mag, ist die Situation, als ich miterlebt habe, dass ein Feuerwerkskörper einen Menschen getroffen hat. Damals war ich ein junger Teenager. Seitdem habe ich mir das Feuerwerk zu Silvester lieber aus großer Entfernung oder aus dem Inneren eines Gebäudes angesehen. Später dann, als junge Erwachsene, hatte ich auch schöne Abende im Kreise von Freunden und Familie. Die Angst vor dem Feuerwerk, die blieb. Und hier kam dann noch ein Erlebnis vor einigen Jahren dazu, als ich in einer Stadt in Österreich die Silvesternacht verbracht hatte. Und es wirklich in meiner Vorstellung war, so muss es sich im Krieg angehört haben oder so muss es für Menschen sein, die schon mal Krieg erlebt haben. Es war laut, die Menschen haben in den engen Gassen mit den Feuerwerkskörpern sie angezündet und geschossen und nicht auf andere Leute geachtet. Mich überkam Panik, ich hatte Angst, getroffen zu werden. Ich bin nur noch gerannt. Ich wollte einfach nur weg. Und seit meine Kinder auf der Welt sind, schlafe ich an Silvester, so wie an jeder anderen Nacht zur Mitternacht. Wir haben unsere Rituale gefunden und genießen den Abend. Doch Feuerwerk gibt's für mich zu Silvester nicht mehr. Und dazu kommt sicherlich auch der Aspekt, dass früher der Jahreswechsel auch mit den Neujahresvorsätzen stark verknüpft war. Die Hoffnung, es endlich zu schaffen. Neues Jahr, neuer Körper. Endlich schlank sein. Und ganz ehrlich, dass ich und viele andere Frauen so denken oder dachten, das ist nicht zufällig. Die Diätindustrie, die Fitnessbranche, die Beautyindustrie, Social Media – sie alle verdienen damit ihr Geld, dass Frauen glauben, so wie ich jetzt bin, bin ich nicht gut genug. Ich muss meinen Körper verändern, optimieren. Und bevor ich dir gleich erzähle, wie du anders ins neue Jahr starten kannst, möchte ich mit dir einen Schritt zurückgehen. Woher kommen diese Körperbilder überhaupt? Ich möchte mit dir einen kleinen Spaziergang durch die Geschichte der Frauenkörper machen. Schon in der Antike war es üblich, dass Frauen ihr Aussehen nicht als naturgegeben hinnahmen, sondern nachhalfen. Kleopatra, weiß man, hat täglich in Stuten oder Eselsmilch gebadet, Perlen in Essig aufgelöst für eine glatte Haut und sich Körperhaare entfernt. Das Körperbild der Frau in der Renaissance war runde Hüften, weiche Bäuche, üppige Brüste. Fülle stand für Wohlstand und Fruchtbarkeit. Die gemalten Frauen von Rubens und Co. wären heute definitiv keine Size Zero. Im Barock und Rokoko wurde es dann eng. Frauen schnürten sich ins Korsett, um eine schmale Taille zu bekommen, für eine sogenannte Wespentaille. Der Rest oben unten durfte weiterhin kurvig sein. Im viktorianischen Zeitalter setzte sich der Trend leider fort. Es wurde sogar noch enger. Die Korsetts wurden teilweise so fest geschnürt, dass die Frauen in Unmacht fielen. Der Körper sollte fast unnatürlich geformt sein. Und gleichzeitig wurde auch Zartheit und Schwäche romantisiert. Im frühen 20. Jahrhundert kam mit der Industrialisierung und der Frauenbewegung mehr Bewegungsfreiheit. Die Taille blieb wichtig, aber alles andere wurde etwas natürlicher. In den 20er Jahren galt plötzlich das Gegenteil. Kaum Taille, kleiner Busen, schmale Hüften. Frauen bandagierten sogar teilweise ihren Busen, um flacher zu wirken. In den 50er Jahren, nach dem Krieg, wurde die Weiblichkeit betont. Die Marilyn Monroe-Ära, volle Brust und runde Hüften. In den 60er Jahren kam wieder der Gegentrend, sehr dünne Beine, kaum Hüfte, schmaler Körper. Die Medien liebten das Teenagerhafte, Mädchenhafte. In den 80er Jahren blieb das Schlanksein weiterhin wichtig, aber jetzt mit Muskeln, athletisch, definiert, sportlich. Und in den 90er Jahren verkörperte Kate Moss den ultradünnen Look, blass und knochig, heroinschick wurde das genannt. Sicher einer der problematischsten Phasen. Und in den 2000er kam dann der Begriff Size Zero auf. Flacher Bauch und Hüftknochen wurden zum Statussymbol. Kurven waren nicht erwünscht. 2010 war auf einmal Slim Thick angesagt, durch Kim Kardashian geprägt. Schlanke Taille, großer Po, volle Hüften. Und Social Media verstärkte diesen Trend massiv. Häufig mit vielen Filtern, Photoshop und oder auch Schönheits-OPs. In den 2020ern wird es dann spannend, denn jetzt ist es ein Mix aus allem. Die Trends wechseln so schnell wie TikTok-Sounds. Die Idealfigur ist ständig wechselnd, oft widersprüchlich und häufig digital optimiert. Früher brauchte ein Trend Jahrzehnte oder Jahrhunderte, heute reichen Wochen. Ja, Gründe sind natürlich die digitalen Medien, Social Media, die Influencer-Kultur, Filter- und Bildbearbeitung, also Körper schauen so aus, die gar nicht realistisch sind. Schönheitschirurgie ist eine leicht verfügbare Option. Der Körper wird so behandlungs- und optimierbar dargestellt, als wäre er ein Modeaccessoire statt ein lebendiger Teil von uns. Stell dir vor, du hättest diese Trends der letzten Jahre mitgemacht. Wie würde es dann deinem Körper gehen, rauf und runter? Dann hätte man sich Knochen brechen lassen müssen. Also ich bin in den 80ern geboren. Ich habe versucht, all die Trends mitzumachen und ich war nie schlank genug. Männerkörper werden ja auch bewertet, keine Frage. Sixpack, breite Schultern, Muskeln, stark sein. Aber Männer werden insgesamt etwas weniger auf ihren Körper reduziert, ist mein Gefühl. Es gibt mehr Schlupflöcher. Ein Mann kann gut aussehen, aber trotzdem dicker, kleiner, älter sein und als kompetent, witzig, attraktiv gelten. Bei Frauen ist der Körper oft der erste Bewertungsfilter. Sie ist hübsch oder sie hat zugenommen, bevor überhaupt andere Qualitäten wahrgenommen werden. Das ist nicht fair und es ist wichtig, dass du merkst, dein Druck ist nicht nur dein Problem. Er ist eingebettet in ein System, das Frauenkörper über Jahrhunderte objektiviert und bewertet hat. Im ersten Blick wirken die Schönheitsideale sehr wechselhaft, je nach Zeit, Kultur und Modetrend. Aber spannend ist, dass die Attraktivitätsforschung sagt, dass es trotz all dieser Unterschiede auch ein paar gemeinsame Nenner gibt. Also Dinge, die wir Menschen irgendwie überall schön finden. Zum Beispiel eine klare, gesunde Haut. Mit dem macht die Beauty-Industrie vor allem ihr Geld. Viele tolle Cremes und Masken und Peelings, die uns die ewige Jugend versprechen. Und dann gibt es noch Studien, die sagen, dass unser Schönheitsempfinden sogar eine genetische Komponente hat. Schönheit wurde über Jahrtausende von Jahren mit Gesundheit und guter Fortpflanzungsmöglichkeit verknüpft. Also das Teile-Hüfte-Verhältnis bei Frauen. Und in jeder Kultur gibt es da ein Ideal und je nach den Lebensbedingungen sieht das auch unterschiedlich aus. In Regionen, wo Essen knapp ist, gilt mehr Fülle als attraktiver, weil sie Sicherheit signalisiert. Und auch Dinge wie Symmetrie im Gesicht finden wir automatisch schön, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Symmetrie ist auch in der Medizin oft ein Hinweis auf Gesundheit und unser Gehirn scheint darauf anzuspringen. Und Schönheit ist nicht nur das, was wir sehen, sie beeinflusst, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir sie behandeln und sogar welche Chance sie bekommen. Und oft merken wir gar nicht, dass das der sogenannte Halo-Effekt unser Urteil lenkt. Der Halo-Effekt bedeutet, dass wir beispielsweise attraktive Menschen als intelligenter einschätzen. Schönheit wirft sozusagen einen heiligen Schein über alles andere, daher der Name Halo wie ein Lichtkranz. Das heißt, wir entscheiden das nicht bewusst. Das macht unser Gehirn in Millisekunden. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie du diesem Halo-Effekt entkommen kannst. Und das Erste ist einmal wissen, dass er existiert. Das Bewusstsein funktioniert hier wie eine Bremse. Und auch Zeit geben. Denn der Effekt wirkt am stärksten in den ersten Sekunden. Und je länger du jemanden beobachtest, zuhörst und wirklich erlebst, desto mehr rückt der Halo-Effekt in den Hintergrund. Und auch drittens, aktiv nach Gegeninfos suchen. Daher frag dich, was du wirklich über die Person weißt, bevor du sie bewertest, beurteilst. Und achte auch auf deine Erwartungen. Wenn du jemanden schön findest, erwartest du automatisch auch Positives. Versuch mal, dich innerlich auf neutral zu stellen. Und wenn wir verstehen, wie stark der Halo-Effekt unsere Wahrnehmung trübt und wie schnell wir aus attraktiv automatisch wertvoll machen, dann merken wir plötzlich auch, wie sehr dieser Effekt in uns selbst wirkt. Nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegen uns selbst. Denn wenn wir uns in den Spiegel schauen, machen wir oft dasselbe. Wenn ich schön genug aussehe, dann bin ich liebenswert, stark, erfolgreich. Und wenn nicht, ziehe ich mir innerlich Punkte ab. Und genau da entsteht die Brücke zu der Frage, wie kann ich mein Schönheitsideal so verwandeln, dass es realistischer wird, liebevoller und mehr mit Selbstfürsorge zu tun hat als mit Selbstkritik. Die eigenen Schönheitsideale zu verändern, ist ein bisschen so, wie deine komplette Wohnung umzugestalten, in der du schon jahrelang wohnst. Das geht nicht in einem Tag und vielleicht auch nicht alleine. Es passiert Schritt für Schritt, mit ganz viel Bewusstsein und Freundlichkeit dir selbst gegenüber und auch mit Unterstützung von außen. Ich lade dich ein, dir ganz konkret aufzuschreiben, was dein persönliches Schönheitsideal ist. Und dann frag dich, ist das wirklich dein Ideal? Oder ist es ein Mix aus den Medien, aus deiner Herkunftsfamilie, Vergleichen mit Freunden? Du wirst erkennen, dass viele deiner Schönheitsideale nicht selbst gewählt sind, sondern dir beigebracht wurden. Und alles, was du gelernt hast, kannst du auch wieder verlernen. Stell dir in einem nächsten Schritt die Frage, wie willst du dich fühlen? Ich wiederhole es nochmal. Wie willst du dich fühlen? Nicht, wie willst du aussehen? Wenn du nach dem Gefühl gehst, statt nach Formen oder Zahlen, verändert sich automatisch, was du schön findest. Dann steht dein Körper nicht mehr unter Druck. Und dann bau dir ein neues Ideal auf. Eines, das mit Selbstfürsorge zu tun hat. Das kann zum Beispiel so klingen: Ich will so aussehen, wie ich aussehe, wenn ich gut zu mir bin. Und gut zu dir sein bedeutet nicht Perfektion und Regeln und Verbote, sondern auf deine Körpersignale hören. Hunger, Sättigung, Genuss. Dich bewegen, weil es dir Spaß macht. Schlafen, wenn du müde bist und erholt wieder aufstehen. Pausen machen. Kleidung tragen, in der du dich wohlfühlst. Stressige Vergleiche minimieren. Ein Körper, der liebevoll behandelt wird, sieht automatisch auf eine Weise aus, die stimmig ist. Für dich, nicht für ein Idealbild der Gesellschaft. Und such dir neue, diverse Vorbilder. Umgib dich online und offline mit Menschen, die echte Körper zeigen, echte Erfahrungen teilen und nicht ständig im Optimierungsmodus sind. Dein Gehirn passt sich an. Je mehr Vielfalt, desto realer und entspannter wird dein eigenes Ideal. Und was ich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, Schönheit ist nicht nur eine Körperform. Schönheit ist Ausstrahlung, Wärme, Humor, Ruhe, Lebensfreude, Tiefe, Haltung. Das ist die Art von Schönheit, die bleibt. Und die wächst, wenn du dich gut behandelst. Nicht die Schönheit zeigt, wenn du liebst, die Liebe zeigt, wer schön ist. Und Schönheit kommt von innen. Und dann möchte ich auch über die Bewertungen eines gesunden Körpers reden. Vielleicht kennst du die Sätze, das ist nicht mehr gesund. Man sieht ja, dass du zu viel oder zu wenig wiegst. Aber wer entscheidet das eigentlich? Natürlich gibt es medizinische Aspekte und ich will hier nicht schönreden. Meiner Erfahrung nach werden Gesundheit und Aussehen gleichgesetzt und das ist gefährlich. Menschen in größeren Körpern werden oft als ungesund abgestempelt, ohne ihre Blutwerte, ihre Lebensumstände oder ihre Geschichte zu kennen. Und Menschen in schlanken Körpern werden automatisch als fit, diszipliniert oder gesund gesehen, ebenfalls ohne ihre Blutwerte, ihre Lebensumstände und Gewohnheiten zu kennen. Gesundheit ist ein Zusammenspiel aus Körper, Psyche, soziale Faktoren, Stress, Trauma, Versorgung, Ressourcen. Ein Bild oder eine Zahl auf der Waage können das niemals abbilden. Jetzt haben wir über Schönheitsideale und wie sie sich über die Jahrhunderte verändert haben gesprochen, woraus sich die Schönheitsideale zusammensetzen, was der Halo-Effekt ist, wie du für dich deine Schönheitsideale transformieren kannst und ich habe dir ganz transparent dargestellt, dass es von außen nicht sichtbar ist, ob ein Körper gesund ist oder nicht. Der BMI sagt es definitiv nicht. Dazu kannst du dir gerne die Folge 33 anhören. Da erkläre ich, warum der BMI für weiße, männliche Soldaten ist und nicht für uns Frauen. Jetzt stell dir einen Moment vor, du würdest dieses Jahr keinen einzigen Diätvorsatz fassen. Wie fühlt sich das an, wenn du dir das vorstellst? Kannst du die Vorfreude spüren? Oder ist es auch beängstigend für dich? Beides darf sein. Deine Vorsätze waren jahrelang deine Art, mit Unzufriedenheit umzugehen. Einen Plan zu haben, es endlich anders zu machen. Ich lade dich ein, diesen Plan nicht einfach wegzuwerfen, sondern ihn zu verändern. Statt zu sagen, 2026 werde ich x Kilo leichter, werde ich x mal Sport die Woche machen, könntest du sagen, 2026 will ich lernen, meinen Körper weniger hart zu behandeln. 2026 will ich besser verstehen, was ich wirklich brauche, wenn ich abends Heißhungerattacken habe. 2026 will ich lernen, mich zu zeigen in meinem Körper, so wie er ist. Ich möchte dich jetzt zu einer Reflexionsübung einladen. Nimm dir dazu was zu schreiben oder tippe es auch gerne ins Handy oder ins Tablet ein. Du kannst dir gerne auch die Folge abspeichern und die Übung später machen, gemeinsam auch mit deinem Partner, Partnerin oder einer Freundin. Sammle zuerst all deine alten Vorsätze, die vom Vorjahr oder von Vorjahren oder vielleicht auch die, die du schon dir für dieses Jahr überlegt hast. Schreib es aufs Papier oder auf dem Bildschirm. Und dann sieh dir die Sätze an und frag dich, was das Bedürfnis dahinter ist. Vielleicht möchtest du dich leichter fühlen, sowohl körperlich oder emotional. Du möchtest dich attraktiver fühlen. Du möchtest stolz auf dich sein. Was auch immer dir dazu einfällt, nimm dir dazu Zeit. Drück dazu für die Folge gern auf Pause und hör sie dir später fertig an. Und aus dem, was du jetzt entdeckt hast, formulier neue Sätze, die nicht deinen Körper bekämpfen, sondern deinen Umgang mit ihm verändern. Zum Beispiel eben, ich möchte in diesem Jahr freundlicher mit meinem Körper sprechen, auch an den Tagen, an denen ich mich nicht so mag. Ich möchte dieses Jahr öfter spüren, wie es meinem Körper geht, bevor ich entscheide, was ich esse, wie viel ich arbeite, wie viel ich schlafe. Ich möchte Kleidung tragen, in der mein jetziger Körper atmen kann. Diese Sätze kannst du dir auch irgendwo hinschreiben, in den Kühlschrank, ins Handy, in dein Journal. Es sollen jetzt keine strengen Regeln sein, sondern Erinnerungen. Und sei geduldig mit dir. Wenn du dir jetzt denkst, das klingt ja alles ganz gut und schön, doch wie komme ich ins Umsetzen, dann lade ich dir ein, meinen Podcast zu abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst, in der wird es ganz intensiv um Glaubenssätze gehen und Möglichkeiten, diese zu verändern. Meine Kontaktdaten und alle Infos zu meinem Newsletter und für ein Coaching mit mir findest du wie immer in meinen Shownotes. Und bevor du dir den nächsten Podcast anhörst oder in deinen Alltag hineingehst, lass mir noch eine Bewertung da. Egal, ob du die Folge auf Spotify oder Apple Podcasts oder RTL Plus oder auf welcher Plattform auch immer hörst, bitte lass mir eine Bewertung da. Das hilft anderen Frauen auch, diesen Podcast zu finden. Es klingt nach wenig, ist für mich aber ganz viel. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du bist wertvoll und einzigartig, genauso wie du bist. In Beziehung mit dir und deinem Körper, deine Jacqueline.